Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 103 vom 29. April 2024. Es ist 19.26 Uhr und ein paar Minuten extra. Es ist Tag 1 nach der Ära Kolczynski beim SVW in Wiesbaden und ja, wir besprechen, wie es dazu kam und was vielleicht jetzt passieren könnte, ob wir die Klasse halten, ob wir in die Verlängerung gehen, ob wir sang- und klanglos in der Regionalliga verschwinden. Alles ist möglich. Ich begrüße mit mir am Tisch Michael Weberer. Hallo Micha.
Ja, gute Gunnar. Hallo liebe Hörerin, hallo liebe Hörer. Mach's gut, Markus.
Ja, danke Trainer. War so ein bisschen der Tenor gestern so auf den sozialen Kanälen am Abend. Ja.
Gut vorbereitet.
Findest du?
Es wirkte vorbereitet. Auch diese Instagram-Bilder, 10 Stück, Best of Kauczynski.
Ja, gut, hat man sowas nicht irgendwie schnell im Zugriff? Gibt es da nicht irgendwie so einen Favoritenordner für sowas?
Vielleicht meine Interpretation.
Ja. Genau, ja, ein bisschen interpretieren und spekulieren können wir ja gleich noch. Wollen wir es chronologisch angehen, dass wir erstmal die beiden letzten Spiele betrachten, die ja nicht unwesentlich dafür gesorgt haben, dass wir jetzt in dieser Situation sind, in der wir sind. Und ja, momentan keinen Cheftrainer haben, / möglicherweise den Cheftrainer schon in den eigenen Reihen haben. Auch das ist ja noch offen. Genau, dann fangen wir doch einfach mal an mit dem Auswärtsspiel in Kaiserslautern vor einer guten Woche, Samstag vor einer Woche. Das war schon wieder so ein Ding, durftest du nicht verlieren. Hat man dann zum Glück auch mal nicht verloren. Auch wenn es mühsam war. Zumindest die erste Halbzeit war schlimm. Zweite Halbzeit war dann ganz gut. Da hätte man dann eigentlich auch gewinnen können, was man wiederum nicht geschafft hat. Ja, wir waren da. Was ist dir vom Betze in Erinnerung geblieben, außer Weißweinschorle?
Ja, wie du sagst, war eine schwierige erste Halbzeit. Dann auch entsprechend mit dem Rückstand. Zur Abwechslung mal nach einer Ecke, ne?
Hat man nicht so oft, ja.
Ja, dementsprechend, ja, die haben Betze, die haben ja dann auch vorm Spiel die Mannschaft empfangen und tralala. Und dann haben sie sich ja noch ihre Kurve angucken müssen, bevor sie dann nach dem Warmlauf wieder drin sind. Ja, sie haben Kaiserslautern hat ganz okay gespielt und wir wieder wie ein Absteiger in der ersten Halbzeit.
Also ich...
Vorne ungefährlich und hinten... Nicht immer sortiert.
Fandst du Kaiserslautern okay? Ich fand die eigentlich auch schon nicht gut.
Ja, sie waren, ja, nee, genau, nicht gut. Ja, ja, vielleicht noch okay, weil sie das Tor gemacht haben.
Ja.
Auf jeden Fall besser wie wir in der ersten Halbzeit. Gut, wir waren schlecht, vielleicht waren sie ausreichend.
Ja. Also irgendwie so. Das Erste, was mir halt einfiel, war Not gegen Elend, als ich das angeschaut habe. Da waren zwischendurch so Sequenzen drin.
Die landeten ja auch bei diversen Zeigler oder irgendwas.
Ja, ich habe was vom SWR-Sport gesehen, irgendwie so ein Reel auf Instagram, wo sie das nochmal so zusammengeschnitten hatten.
Kreisliga oder Zweite Liga?
Ja, ja.
Das mit Gino Fechner und Friends.
Ja, wobei, er konnte in der Szene am wenigsten dafür, der wurde da ja sogar gefoult, aber es waren ein paar so, wo irgendwie so Pässe über 3 Meter irgendwie nicht zum Mitspieler kommen, aber auf beiden Seiten, also ganz schlimm.
Genau, und in der zweiten Halbzeit hast du dann mal wieder, wie auch gegen Osnabrück, ja, besser gespielt, mit mehr klaren Aktionen, auch mehr Toraktionen und natürlich einem sehr schönen Tor. Das außer aber auch nur Bretagne schießen kann. So gefühlt. Also geiles Tor, muss man wirklich sagen. Könnte bei Tor des Monats in der Auswahl landen, finde ich.
Ja, ein schöner Hieb. Die Sportschau hat 115 km/h gemessen. Das ist schon ein ziemliches Geschoss, ja.
Ja, brauchst du gegen den Torwart aber auch. Der lautere Torwart, der hält ganz gut die Dinger. Ja, hat dann leider nicht zu mehr gereicht. War jetzt so, dass, ja, da hatten wir sie noch hinter uns halten können. Aber war halt wieder nicht gewonnen. Und irgendwie, ja.
Gab noch ein paar Chancen. Also Akrafiotis hatte da einen Kopfball, der ganz gut war. Den hat der Torwart da noch ziemlich gut rausgefischt. Und ganz am Schluss gab es auch noch mal, war es ein Schuss oder Kopfball, weiß ich jetzt gar nicht mehr, auch von Bretagne, der auch so ziemlich in die Ecke ein bisschen trudelte irgendwie. Da kam der Torwart auch gerade noch so ran, glaube ich, oder? War das so?
das
ganz, ganz am Ende, das war schon Nachspielzeit, glaube ich. Die vorletzte Aktion und dann gab es noch eine Ecke, aus der dann nichts mehr passiert, aber.
Genau. Ja, ja, doch, ich glaube, es war ein Kopfball.
Ja, muss er ja dran gewesen sein, sonst hätte es ja keine Ecke gegeben.
Genau, aber der ist, wie gesagt, der ist recht gut. Der hält die auch da häufiger im Spiel. Ja, wie gesagt, du musst sie halt dann. Also Akafiotis hatte schon häufiger mal einen Kopfball, wo der Torwart gerade noch so dran kam. Das war gegen Osnabrück, glaube ich, auch. Und ja, im Endeffekt, ja, halt wieder nur eine Halbzeit gut gespielt. Und das ist halt, wie gesagt, bei unserer insgesamt der Qualität der Mannschaft, das reicht halt nicht. Du musst mehr wie eine Halbzeit gut spielen, um das halt zu gewinnen oder zu Null spielen. Aber das machen wir ja auch nicht mehr.
Ja, leider schon lange nicht mehr. Genau, ja, das letzte Mal war in Elversberg und das war der letzte Sieg und das ist jetzt halt schon 7 Spiele her insgesamt.
Das war auch das einzige Spiel dieses Jahr, glaube ich, was wir zu Null gespielt haben. Weil 0-0 hatten wir nicht und...
Wie war das denn gegen Hertha? Das war 3-1 oder
was? Ja. Ich meine, das dürfte der einzige zu Null. Mhm. Das einzige Spiel zu Null, das ist natürlich im Vergleich zur Hinrunde, wo es halt schon häufiger vorkam, eins der Hauptprobleme. Aber okay, du hast einen Rückstand zumindest mal egalisiert und hast einen Punkt geholt. Für das Spiel alleine gesehen, okay, aber in der Gesamtsituation halt wieder mal wenig.
Ja, genau. Das hat uns dann noch gerade noch so auf Platz 15 gehalten. Ein Pünktchen vor Rostock und 2 vor Kaiserslautern zu dem Zeitpunkt. Braunschweig hat uns da schon überholt. Ja. Ja, ich würde dann direkt weitergehen jetzt hier zu dem Fürth-Spiel.
Also es war ja auch das Wochenende, wo die ganzen Teams unten gegeneinander gespielt haben.
Ja, genau.
Und da hat Braunschweig, glaube ich, Osnabrück klar besiegt und, oder? Ist jetzt falsch. Ich meine, die haben da klar gewonnen.
War das gegen Osnabrück? Die haben auf jeden Fall da
klar. Letzte Woche haben sie ja klar verloren.
Ja, ja, genau.
Und
können es mal schnell nachschauen, ja.
Genau. Und das war ja dann, ja, 3-0, genau. Und Magdeburg hat ja dann in Rostock gewonnen, muss man ja sagen, zum Glück. Womit dann zumindest Magdeburg sich jetzt wieder abgesetzt hat von unten. Und ja, Rostock hat jetzt letzte Woche knapp bei Pauli verloren. Und somit stehen die noch hinter uns, ja. Und sind auch das einzige Team, das noch ein deutlich schlechteres Torverhältnis hat, was jetzt so in unserer...
Ja, genau. Und Osnabrück, aber die können wir jetzt, glaube ich, mal langsam rausnehmen aus der Rechnung.
Gut, wenn die noch vor uns landen, dann...
Dann haben wir es auch wirklich nicht besser verdient.
Dann haben sie 3-mal gewonnen. Aber ja. Genau, wir könnten mit ihnen wieder absteigen, ja.
Ja, wäre auch nicht das erste Mal, dass wir gemeinsam irgendwo die Liga wechseln. Aber soweit ist es ja noch nicht.
Nee, bei uns besteht noch ein bisschen Hoffnung, auch wenn wir gefühlt schlechter spielen wie Osnabrück.
Ja, genau.
Aber wir haben ja noch ein Spiel.
Richtig. Dann gehen wir mal direkt weiter jetzt zum vergangenen Spieltag. Heimspiel gegen Fürth. Wir haben ja sonntags gespielt und konnten uns schon vorher ein paar Ergebnisse anschauen. Du hast gerade schon gesagt, Rostock hat in St. Pauli zwar nur knapp, aber doch verloren. Was schon mal gut war, da stand fest, die bleiben hinter uns. Am Samstag war es nicht so schön, da hat überraschend Kaiserslautern und gar nicht mal unverdient 3-1 beim Tabellenführer Kiel gewonnen. Gut, Kiel hat ein paar Verletzte gehabt und dies, das, ja, und vielleicht waren die nach 6-0 Siegen in Folge vielleicht einfach mal auch fällig oder haben es zu leicht genommen oder was auch immer, keine Ahnung, aber da musste halt auch erstmal gewinnen. Und das heißt, das war klar, wir brauchen mindestens mal ein Unentschieden, um gerade noch so über die Tordifferenz vor Kaiserslautern zu bleiben. Und wenn wir verlieren, dann landen wir das erste Mal in dieser Saison unterm Strich. Ja, und dann kam ein, wie soll man sagen?
Ganz kurz noch, Kaiserslautern auch noch ein Satz oder zwei. Die haben ja auch gesagt, sie müssen jetzt endlich mal, nachdem sie in Führung gegangen sind, nicht versuchen, die Führung zu verwalten, sondern weiter auf das nächste Tor zu spielen. Das heißt, dran zu bleiben, nachzusetzen oder wie auch da der Heng da, glaube ich, der Sportdirektor ja meinte, von wegen mit Angsthasenfußball steigst du ab. Vielleicht ein bisschen primitiv zusammengefasst, aber grundsätzlich genau richtig zu sagen, nicht versuchen, ein 1-0 zu verwalten, weiter das Spiel zu machen, ohne natürlich, klar, Harakiri so. Und es hat dummerweise halt auch noch geklappt.
Ja, also ich war zur Halbzeit dann noch ganz entspannt. Also Kaiserslautern ist ja tatsächlich schon wieder in Führung gegangen. Die sind ja heute schon viele Spiele in Führung gegangen, haben viele auch wieder abgegeben. Und dann kam auch der Ausgleich. Und da dachte ich, ja gut, okay, das geht jetzt so seinen Gang. Und in der zweiten Halbzeit, dann dreht Kiel halt die Nummer. Und,
dachte ich auch, ja.
Und alles easy. Tatsächlich nein. Kaiserslautern hat dann nachgelegt.
Ja, sogar noch vor der Pause mit der letzten Aktion.
Ach stimmt, das 2-1 war sogar noch vor der Pause, ja genau.
Ja, also im Prinzip, ja, auch wieder 3 Minuten werden nachgespielt und 45. plus 4, ja.
Naja, okay.
Das, ja, halt nach einer Ecke nicht geklärt bekommen und ja, aber ich meine, das 1-1 für Kiel war ja auch eigentlich ein Gegenstoß. Lautern hat halt 2 Ecken genutzt und Kiel hat im eigenen Stadion dann halt Lautern ausgekontert. Hätte jetzt auch keiner so gedacht. Ja, okay. Und dann haben die dann halt noch den Sack zugemacht, ja.
Genau. So, also. Dann kam jetzt Fürth, für die es eigentlich schon um mehr oder weniger nichts mehr geht, so nach oben und nach unten. Also ganz theoretisch hätten sie noch mal, aber wirklich nur sehr theoretisch hätten sie nach unten reinrutschen können, aber dann hätte schon, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt noch hingehauen hätte, weil da noch manche Mannschaften noch gegeneinander spielen, also ich glaube nicht.
Die hatten ja schon 42 Punkte.
Ja, ja, also es ist eigentlich ausgeschlossen, dass da nach unten noch irgendwas passieren kann und nach oben ist auch schon zu weit weg. Von daher im Niemandsland eigentlich, ja, für die wahrscheinlich ein bisschen enttäuschend, weil die eine sehr gute Hinrunde gespielt hatten oder bis Anfang der Rückrunde, die waren sogar auf dem Aufstiegsplatz irgendwie sogar noch, weiß nicht, was war es, am 20. Spieltag oder so. Aber seitdem ungefähr ähnlich performt haben wie wir. Also die auch eine in der Rückrundentabelle auch sehr weit unten.
Also nach dem 19. Spieltag waren sie Zweiter, ja.
Nach dem 19., genau, ja. Und seitdem haben die, glaube ich, dann nur noch einmal gewonnen oder so. Das oder zweimal.
Ja, da kam nicht, die hatten dann, ja, genau.
Ja, so. Aber das ist dann halt auch die Gefahr, ne? Weißt, spielen die dann befreit auf, weil sie halt einfach jetzt Fußball spielen können. Und dass sie Fußball spielen können, das ist bekannt. Das haben wir auch im Hinspiel schon gesehen. Dass Zorniger Mannschaften was mit Ball anfangen können, das ist jetzt nicht ganz neu, die Erkenntnis. Und ja, dann ging es aber, ja, vielleicht fangen wir mit der Aufstellung an. Wieder mit einer Viererkette hinten, die wir jetzt die letzte Zeit öfter gesehen haben.
Mhm.
Und so richtig glücklich war ich nie damit. Mathiesen war auch in Kaiserslautern da zumindest in der ersten Halbzeit im Mittelfeld völlig fehl am Platz. In der zweiten Halbzeit war es in Kaiserslautern dann besser irgendwie, aber dann fing das wieder so an und Lücken überall. Also so stark Mathiesen als Abwehrchef ist in der Dreierkette oder Fünferkette meinetwegen, je nachdem, wie es halt, welche Situation gerade ist. Aber so stark und souverän und mit Übersicht und genau das Gegenteil ist, wenn er irgendwie 10 Meter weiter vorne spielt, dann da gehen Pässe ins Aus, der steht falsch, das sind Riesenlücken, dementsprechend großer Druck auf die Viererkette. Fürth hat sich das offensichtlich auch, oder das Trainerteam hat es wahrscheinlich in der Analyse dann auch gesehen, okay, rechts hinten ist bei uns vielleicht ein Problem, noch dazu hat dann auch Iredale im rechten Mittelfeld gespielt, der zwar auch fleißig mit nach hinten, ja, ich sag mal, gelaufen ist, aber da halt wenig geholfen hat. Also ich glaube, hat ein oder zweimal da irgendwie Ball gewonnen. Aber ansonsten hat der Mockenhaupt dann da halt irgendwie ständig 2 Gegenspieler. Und so kam dann ein ums andere. Und dann, also ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, aber das war relativ bald zu sehen, obwohl wir eigentlich sehr früh mit der allerersten Chance gleich in Führung gehen.
Ja, gut, wir gehen ja schon mit der ersten Chance in Führung. Wir bauen die ja dann noch aus sogar.
Ja, aber danach hat man eigentlich schon gesehen, dass das Fürth eigentlich der Chef auf dem Platz ist.
Richtig, das habe ich ja auch, hatte ich ja bei uns dann auch schon gesagt, dass ich, das also nach dem 2-1 glaube ich dann, aber du hast von Anfang an gesehen, dass Fürth da sehr stark kombiniert hat. So die erste Halbzeit habe ich noch nie einen Gegner so stark kombinieren sehen. Denke mal, auch unter für sie günstigen Bedingungen.
Man hat es halt auch gelassen, ja.
Trotzdem die Bälle so anzubringen und so die Laufwege, alles ein, also das war schon stark und auch teilweise einzeln am Ball. Das war schon gut, aber wie gesagt, ist halt so ein Muster mit einer, ja, also es wurde ja dann von Minute zu Minute fast schlimmer. Wir haben zwar das 2-0 noch geschenkt bekommen durch den Torwart, der dann einen riesen Abspielfehler macht und wir das dann auch nutzen können. Und Akrafiotis mit seinem ersten Saisontor dann. Das war schon gut, das Problem war, ich habe dann auch gedacht, also im Normalfall 2-0, super geil, aber ja, so wie Fürth gespielt hat, habe ich gedacht, das weiß ich nicht, ob uns das was hilft. Ja, hätte jetzt auch nie gedacht, dass wir mit einem Rückstand in die Pause gehen, aber zumindest ein 2-2-Lag hatte ich mir schon vorstellen können. So. Ja, und wie du sagst, hast du den Fechner hinten links in der Abwehrkette, einen Mockenhaupt rechts und Mathisen im Abwehrzentrum. Und es ist ja eigentlich für jeden offensichtlich, dass du denkst, hol den Mathisen aus dem zentralen Mittelfeld raus, stell den Fechner dahin, neben den Häuser, das, was lange gut funktioniert hat. Und hör mit der scheiß Viererkette auf. Die hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, und dann hat er ja die Umstellung alle zur Pause gemacht, aber da hast du halt schon hinten gelegen. Und wie gesagt, das hat keiner verstanden. Und im Prinzip ist ja auch so, wenn du so nach dem Spiel, ich spreche dann so mit 2, 3, 4, 5 Leuten, jeder hat dann so seine Meinung und legt dann irgendwo einen Schwerpunkt darauf oder spricht das zuerst an. Aber in dem Fall hat das ja jeder gesagt. Mhm. Mathisen im zentralen Mittelfeld ist Blödsinn, zumal er dann ja auch hinten fehlt, logischerweise. Und ja, Iredale im rechten Mittelfeld bringt natürlich defensiv keine Stabilität. Und wie gesagt, Fechner links, also das war alles. Also wie gesagt, Vukotic und Anga waren dann noch die ärmsten Schweine, wobei Anga auch einmal schön dann hüftsteif sich auf den falschen Fuß setzt. Und
Vukotic dann in der zweiten Halbzeit dann so einen Elfer verursacht.
Das war natürlich auch wüst, ja. Nachdem ich ihn vorher auch noch gelobt habe, dass er immer genau guckt, wann grätsche ich und wann nicht.
Mhm,
da hat er ja das ganze Spiel über super gemacht, ne? Auch ein sehr gutes Spiel gehabt. Aber insgesamt hast du, die haben ja von der ersten Minute an, haben wir die ja nicht aus dem Strafraum halten können. Die sind ja bis an den Strafraum und reingekommen und haben halt eine Weile gebraucht und irgendwann haben sie dann die Buden gemacht und in der ersten Halbzeit hatten die dann auch eine gute Chancenauswertung, aber es war hoch verdient, dass sie da geführt haben. Also
witzigerweise hätten wir sogar dann noch vor der Pause auch noch ausgleichen können.
Da gab es einige Ecken.
Da gab es einen super Freistoß. Da war der Ball ja sogar schon im Netz, war dann wohl abseits von unserer Position natürlich dann, also weil es auf einmal dann in das Spielfeld war, natürlich keine Chance, aber hat sich niemand beschwert, von daher wird es wohl gestimmt
haben. Und wurde auch nur ganz kurz gecheckt.
Ja, ja.
Also hat wohl nicht lange gedauert. Das wäre es 3-1 gewesen.
Stimmt, genau. Das
wäre es 3-1 gewesen.
3-1 oder 3-2?
Nee, ich habe das mit dem CJ diskutiert und habe es dann nachgeguckt. Es wäre das 3-1 gewesen.
Okay.
Und direkt im Gegenzug fällt es 2-2.
Mhm.
Und aber auch danach gab es noch die ganzen Ecken. Wir hätten viel mehr Ecken gehabt in der ersten Halbzeit.
Ja, da waren, ich glaube, 3-4 Ecken relativ kurz hintereinander und jedes Mal hat es da gebrannt. Also eine war ganz kritisch, aber auch ein paar andere, wo dann wirklich der Ball, wo jedes Mal einer von unseren dran war. Oder der Ball wurde nochmal reingegeben und sonst irgendwas. Also dabei hätte eigentlich mal noch ein Tor rausspringen können, ja.
Ja, gut, dann stellt er oben zur Pause. Halt, wie gesagt, zu spät, weil das sind ja auch. Natürlich ist es immer schwierig, wenn du während dem Spiel die ganze Umstellung machst, aber zum einen ist die Frage, warum hast du die beschissene Startaufstellung? Und zum anderen sind das ja alles Positionen, die können.
Plus, es gab noch eine gute Gelegenheit eigentlich, weil da war ja kurioserweise irgendwann ein Loch im Rasen, so an der Seitenlinie, was dann erstmal minutenlang dann irgendwie aufgefüllt wurde.
Richtig.
Ich habe die Gelegenheit genutzt und bin an Getränk gestand, aber der Trainer hätte auch in der Zeit sagen können, pass auf, wir müssen umstellen, da stand es gerade 2-1.
War das so?
Hast du nachgeguckt? Das war ungefähr 30. Minute, das war kurz nach dem 2-1.
So, genau. Und das ist halt dann schon, das ist dann schlecht. Das ist einfach schlecht. Man hat genau gesehen, dass das nicht funktioniert hat. Jeder hat das gesehen.
Ja.
Es hat nicht funktioniert. Und wie gesagt, du hast, ein Mockenhaupt weiß, wie es im rechten Mittelfeld ist. Ein Fechner weiß, wie es im zentralen Mittelfeld ist. Ein Mathisen kann Innenverteidigung spielen. Ja, du hast doch gemerkt, dass das nicht funktioniert. Und der Unterschied war riesig. Fürth war zwei Klassen besser in meinen Augen. Also ihre Offensive gegen unsere Defensive. Und also es ist wirklich unfassbar,
Ja, teile ich. Hat mich auch sehr aufgeregt und eher fassungslos gemacht. Genau, die Umstellung kam dann, also irgendwo, weiß nicht, was im Interview oder in der Pressekonferenz nach dem Spiel, da sagte, wir haben dann vor der Pause noch umgestellt. Also das ist mir dann zumindest nicht mehr aufgefallen. Das muss wirklich ganz kurz vor der Pause gewesen sein.
Ja, vielleicht Bennett und Iredale getauscht, ja.
Ach, ja,
nach
gut.
Einer Ecke.
Das war mal, ja.
Aber nicht so wirklich.
Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit war es dann offensichtlich, dass dann Mathisen wieder im Abwehrzentrum dann spielte und Fechner ist dann ins Mittelfeld gegangen.
Bis er ausgewechselt wurde.
Ja, weiß auch nicht. Der ist doch normalerweise ganz laufstark eigentlich, ob er noch irgendwas hatte, ist mir nicht. dann war es ja auch besser. Also dann dazu kam vielleicht, dass auch Fürth vielleicht ein bisschen weniger gemacht hat. Vielleicht hat das eine auch das andere bedingt. Aber jedenfalls ist dann nicht mehr so lichterloh gebrannt.
Ja. Also meiner Meinung nach konnte Fürth das Tempo, das sie in der ersten Halbzeit gespielt haben, aber halt auch nicht durchhalten.
Meinst du?
Ja, das war schon sehr laufintensiv und die haben meiner Meinung nach so lange gespielt, bis sie geführt haben. Mhm. Das war schon in den letzten paar Minuten der ersten Halbzeit so, dass sie schon ein bisschen da Fuß vom Gas genommen nach der Führung. Mhm. Dann hat sich, aber vielleicht hat sich das auch so ein bisschen gegenseitig bedingt. Die haben gesagt, okay, wir führen jetzt und wissen, wir machen nochmal unser Tor vielleicht, aber es wurde dann ja nochmal spannend.
Ja, erst, wie gesagt, die besagte Vukotic-Szene, Elfmeter, den Branimir Rgota mal schön übers Tor senzt, noch nicht mal an die Latte, so richtig, richtig drüber.
Ja, also.
Das war natürlich dann.
Da ging es nochmal kurz rund.
Gut für die Moral, ja, und dann hat es auch nicht so lange gedauert, bis dann plötzlich auf der anderen Seite dann einen Elfmeter gab. Ich glaube, da war nicht lang dazwischen. Also das war auf jeden Fall weniger als 10 Minuten vielleicht.
Würde ich auch sagen, ja.
5-7 Minuten, irgend sowas in der Größenordnung. Patrick Ittrich, ja. Der Schiedsrichter, ich bin ja so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich meine, teilweise sieht er Sachen schon sehr gut.
Ja.
Manchmal kommt es mir aber so vor, dass er Sachen aber auch so besonders gut sehen will, um dann da zu stehen, irgendwie, schaut mal hier, was für ein cooler Schiri ich bin, was ich hier gesehen habe. Also irgendwie, das ist vielleicht meine Interpretation, aber es wirkt manchmal so, ja.
Zumindest konnte Akrafiotis nicht richtig leiden und Vukotic, die haben sich vielleicht zu oft beschwert, aber da hat er dann auch konsequent abgepfiffen.
Das stimmt.
Aber ich fand,
umgekehrt haben wir am Anfang mal auch eine Szene gehabt, da war eine von Fürth durch und von hinten. Wer war es denn? War es Anga oder wer war es? Irgendeiner hat gegrätscht und ja, zumindest nach Schiedsrichtererkenntnis war er zuerst am Ball und dann erst am Gegner und hat halt klar halt Ball gespielt angezeigt.
Ja.
Wenn du da Pech hast, dann kriegst du halt auch deinen Platzverweis. Ne?
Also ich fand ihn insgesamt schon ganz gut. Mhm. Auf keinen Fall irgendein Grund, warum wir verloren haben, aber...
Nee, das auf keinen Fall.
Nee, also ich fand ihn schon, ich fand schon, dass er insgesamt gut gepfiffen hat. Und auch das, wo wir uns aufgeregt haben, war teilweise halt echt nicht so recht. Das war halt mehr so der Tabellensituation oder der Gesamtsituation geschuldet.
Klar, dass du dich im Stadion, im Fanblock, dass man sich da über die eine oder andere Entscheidung gegen sich aufregt, das ist ja normal. Ich
meine auch die Spieler.
Ja.
Also das war schon auch einerseits gut, aber vielleicht auch manchmal ein bisschen viel. Hm. Ja.
Okay. Ja, jedenfalls dann, ich glaube, der mittlerweile eingewechselte Taferzofer bringt da mal so einen Ball in den Strafraum, der eigentlich völlig ungefährlich war. Das war eher missglückt, weil da war weit und breit kein Mitspieler.
Mhm.
Und dann der vierte Abwehrspieler, ja, läuft so in den Ball quasi und, weiß ich, will wahrscheinlich eher so mit der Brust, Bauch, Oberschenkel irgendwie und kriegt irgendwie, weiß ich, in der blöden Höhe und kommt mit dem Arm dran irgendwie. Und hat im selben Moment auch gemerkt, oje, das war jetzt richtig doof.
Das war aber auch so eine Sache, der hieß Mardi.
Ja, der hatte schon gelb, ja.
Mhm.
Ja.
Der hatte Mamdi. Hieß der, genau. Meiner Meinung nach kam der erst, der wurde ja eingewechselt in der Halbzeit für den einen, der auch schon gelb gesehen hatte von denen. Wobei Halbzeit weiß ich jetzt gar nicht, aber hier steht Halbzeit. Ich dachte, er wäre später gekommen. Also ich habe es so abgesprochen, der kam in der 68. rein, beim Kicker steht es anders, hat in der 70. gelb geholt, das heißt, er hat direkt auch gelb geholt, was der andere auch hatte. Und eine Minute später verursacht er einen Handelfmeter und kriegt aber halt nicht gelb-rot. Wo ich jetzt auch, und dann wird er auch ja direkt danach ausgewechselt.
Der ist wieder runter?
Der ist direkt eine Minute später runter.
Das
er hatte gelb, hat das Handspiel gemacht und ist direkt wieder runter. Den haben sie direkt danach wieder ausgewechselt.
Siehst du, das habe ich gar nicht mitgeschnitten. Ja.
Ja,
doch. Ja.
Also der wurde auf jeden Fall direkt ausgewechselt, weil der auch genau wusste, bei der nächsten Aktion ist der weg.
Mhm.
Also eigentlich Handspiel im Strafraum, okay, ist nicht immer Absicht, ist nicht immer gelb, aber er war ja jetzt, ist ja nicht so, dass ihm der Ball an die Hand geflogen ist. Das war ja schon eine
Ja, so in der Laufbewegung mehr oder
genau, der Ball wurde jetzt nicht abgefälscht vor ihm oder auf nächster Nähe an die Hand geschossen.
Ja.
Aber okay, das war so das Einzige und in meinen Augen war der nicht lange auf dem Feld. Der kam irgendwie, hier steht es wie gesagt anders, aber meiner Meinung nach kam der 68. rein, 70. gelb, 71. Handelfmeter verursacht und 73. ausgewechselt.
Ja, ich guck gerade mal.
Aber vielleicht hat er.
Ich guck gerade mal hier, ob du dich da vielleicht.
Also gelb, Handelfmeter.
Der Mamdi, ne?
Ja.
Ne, hier steht auch zur Halbzeit.
Okay, gut. Aber zumindest hat er in der 70. gelb, 71. Handelfmeter und 73. ausgewechselt.
Ja, ja, genau.
Das war sein persönlicher Hattrick. und wie gesagt, das. Ja, okay, aber da stand es ja dann 3-3.
Genau. Bretagne behielt die Nerven, verwandelt. Cool. 3-3, ja, und plötzlich denkst du, okay, so schlimm die erste Halbzeit auch war, oder so unterlegen man da auch war, jetzt in der zweiten Halbzeit hat man jetzt einmal Glück mit dem verschossenen Elfmeter und jetzt Ausgleich. Vielleicht geht's ja doch noch was.
Ja, zumal die Fürther ja auch in der ersten Halbzeit gespielt haben, wie so Brasilianer auf Speed. Und in der zweiten Halbzeit haben sie noch Zeitspiel gemacht. Da haben sie gemacht wie Portugiesen mit Schlaftabletten so. Also. Ja, vielleicht jetzt ein bisschen fies, aber viel Stereotypen, aber also die haben ja in der ersten Halbzeit da gezaubert und kombiniert und in der zweiten Halbzeit nur Zeitspiel. Mhm. Von der ersten, also eigentlich die komplette Halbzeit und auch als 3-3 stand, haben sie so weitergemacht.
Das stimmt.
Die haben null irgendwie gezeigt, dass sie das Spiel gewinnen wollen. Die haben genauso weitergespielt und wurden dann halt auch noch belohnt. Das ist das Schlimme.
Ja.
Weil wir einmal dann hinten halt den Ball, oder weil sie den einen Gegenschuss haben, wo wir unsortiert sind und oder sie in Überzahl und das dann halt aber auch eiskalt ausnutzen.
Ja, genau.
Danach wurde es nicht mehr so eiskalt mit dem Ausnutzen, aber gegen Ende.
Das Schlimme ist, wir hatten aber vorher noch eine Riesenchance zum 4-3, als mit dem Konter und Iredale geschickt wird.
Ach, der am Torwart dann hängen bleibt.
Genau, und dann schafft das halt nicht, den Ball am Torwart vorbeizulegen. Der greift halt im richtigen Moment zu und lenkt den Ball ab, kriegt dafür dann halt vom Iredale das Knie an den Kopf, aber hat er offensichtlich ausgehalten. Aber ja, also das hätte man halt auch mal machen können. Und wenn es da dann halt in das 4-3 fällt.
Puh. Die Sache ist, wenn das Bretagne ist und nicht Iredale, dann machst du wahrscheinlich das 4-3, weil der den dann vorbeilegt. Ich meine, er muss ihn ja nicht mal vorbeilegen. Er kann auch irgendwie ins Tor schießen, aber.
Das ja, ich sag mal so, allein aufs Tor, da sehe ich lieber einen Iredale zum Beispiel als einen Goppel, der da häufig schon genug, also gut, in Elversberg hat das gut gemacht, aber sonst häufig auch schon einfach mal gezielt den Torwart angeschossen hat.
Das war jetzt nicht besser.
Nee, das war jetzt tatsächlich nicht besser. Nee.
Aber also Iredale, das ist halt auch eins der Hauptprobleme neben der nicht sattelfesten Defensive oder der immer schlechter werdenden Defensive, dass du dir fehlt einfach der zweite torgefährliche Mann neben Bretagne. Das ist leider so, Kovacevic war es nicht, Iredale ist es nicht und
Agafiotis
ist zu wenig auch irgendwie gefühlt integriert und in die Abläufe. Das hast du, hast die Qualität nicht nochmal und also noch nicht mal ansatzweise. Iredale blitzt manchmal mit irgend so einem geilen Moves auf, wo du denkst, ja, du kannst es doch. Und dann ist wieder so eine Suppe. Ja, und das ist einfach dann der Unterschied. Ne? Du musst dir sich bietenden Gelegenheiten halt nutzen. Und die
zweitbeste Torschütze ist Slee mit, was, 4 oder 5 Toren. Der war jetzt noch gesperrt.
Das hat Mocky, glaube ich, auch im Heimspiel erzählt, ne? Dass nach Bretagne eben ihnen der zweite Goalgetter fehlt.
Ja, plus der jetzt auch, abgesehen von der Sperre, jetzt halt aber auch in der Rückrunde halt deutlich schwächer ist als in der Hinrunde. Also gut, zwischendurch war er auch nochmal irgendwie verletzt irgendwie ein bisschen oder sowas, aber halt, wenn er da gespielt hat, ja, das Elversberg-Spiel war mal wieder ganz gut, aber auch sonst konnte er eigentlich nicht so ganz an die Form der Hinrunde anknüpfen.
Ja, da ist nicht nur er, Goppel, Lee und wie gesagt, also die einzigen Konstanten, die du hast, wenn du so eine Achse bilden willst, in meinen Augen Stritzel, Vukotic, Häuser, Bretagne. Die 4. Das sind mit Abstand unsere Besten. Und
lange Zeit hatte ich noch Mathiesen dazu genommen, aber der hat jetzt dann doch mit seiner Versetzung ins Mittelfeld dann doch irgendwie keinen so guten Eindruck mehr jetzt in letzter Zeit hinterlassen.
Ja, du hast dann auch gemerkt, mit dem 4-3, das Fürth gemacht hat, war es dann auch wirklich schon durch. Das war bei den Fans, war es raus, durch. Stimmung war eigentlich ganz geil. Fand ich.
Aber gut. Ja, aber bei dem 5-3, da ist ja keiner mehr hinterhergelaufen. Der konnte ja dann da ganz gemütlich.
Nach dem 4-3 war es durch. Die hätten ja vorher schon das 5-3 machen müssen. Ja. Haben den Elfmeter, wie gesagt, vorher noch verschossen. Und da kriegst du 5 Tore und bist ja fast noch gut mit bedient. Und dann kann es meiner Meinung nach auch keine andere Reaktion geben, als einen Trainer rauszuwerfen. Weil, wo soll es hinführen? Also, das ist ja wirklich ein Offenbarungseid gewesen. In Kiel hätten wir damals schon auch mehr wie 3 Tore kriegen können, aber trotzdem, das ist jetzt wirklich wieder mal eine Aufstellung, die man nicht verstanden hat, zu späte Korrektur, wie du sagst, die Gelegenheit war da, die Jungs zusammenzurufen. Die Fürther sind alle zum Trainer gekommen, fast, und haben was, natürlich auch was getrunken,
natürlich,
aber die sind da auch hin.
Ja, ja.
Und bei uns halt vereinzelt, dann hat der Torwart noch mit zwei Spielern gesprochen. Ja, sorry, aber das ist dann, zumal du ja auch jetzt nicht unglücklich verlierst in einer Tour und du eben auch diese Entwicklung der Mannschaft, die über die Defensive bis hin spielerisch mehr, klar, diese Siegesserie, die dich dann irgendwo noch gerettet hat, aber sag ich mal, ab der Winterpause, ja, mit einem, ja, du hast gegen Berlin und Elversberg gewonnen.
Also, ja gut, aber Elversberg, Berlin, das war ja schon wieder so ein Highlight, wo es schon vorher schon ja nicht gut war.
Genau, Berlin so ein bisschen Glück, aber du hast zwei Spiele gewonnen und du hast einfach auch null Entwicklung mehr gesehen. Es ging eher, also offensiv ging es nach hinten. Also offensiv war alles, was so besser wurde, weg.
Na, ich fand so gerade so Anfang der Rückrunde ging noch. Also wie gesagt, das Berlin-Spiel war eigentlich ganz gut und dann auch das Karlsruhe-Spiel war eigentlich auch ein gutes Spiel.
Stimmt, Berlin und Karlsruhe waren so sehr gut und das Magdeburg-Spiel zum Anfang war halt kacke. Aber okay, mit den anderen beiden Spielen war das ja
genau, und da dachte man auch, okay, ist tatsächlich eine Entwicklung, die da im Gange ist.
Genau.
Ja, aber die ist ja dann irgendwie völlig, völlig versumpft, diese Entwicklung. Das Offensivspiel wurde doch nicht besser und hinten wurde man dafür dann halt immer wackeliger.
Genau, also im Prinzip, gut, Magdeburg war ein ganz schlechtes Spiel, aber dann Hertha, Karlsruhe, gut, Nürnberg, sagst du, okay, hast einen Punkt geholt. Und danach, Schalke war grausam von unserer Seite aus, da ging ja gar nichts. Okay, war jetzt auch nicht so einfach da zu gewinnen, für alle anderen auch, jetzt in der Rückrunde. Paderborn, die haben, nachdem sie gegen uns gewonnen haben, erstmal auch lange nichts gewonnen. Gut, aber dann gewinnst du in Elversberg, holst einen Punkt gegen Hannover, dann, bis dahin ist ja alles in Ordnung. Aber trotz allem in Hamburg chancenlos. Ja, und Osnabrück ist immer noch das beschissenste Spiel der Rückrunde.
Ja.
Das musst du gewinnen und das hättest du auch gewinnen können. Das ist halt echt traurig, aber trotz allem in Rostock Katastrophe gewesen. Also es ist einfach einzelne Spieler, wie gesagt, Lee, Goppel, Mathiesen, die unter ihren Hinrundenleistungen spielen. Komische Entscheidung bei den Aufstellungen, ja, war auch in der Hinrunde schon mal so. Jetzt eine Umstellung auf eine Viererkette, die nichts gebracht hat. Gefühlt war Kautschinski mit seinem Latein am Ende gerade.
Ja, das war jetzt schon. Also nachdem du eigentlich einen Großteil der Saison erfolgreich in dieser Formation gespielt hast, erschien mir da schon so diese Umstellung schon so ein bisschen nach einer Verzweiflungstat. Ja, ich meine, ich kann verstehen, was die Überlegung dann dahinter ist, ne, dass du halt einen Mann mehr dann im Mittelfeld hast. Wobei ich eigentlich die Dreier-Fünfer-Kette-Variante eigentlich sehr charmant finde, weil du hast dann diese mit den drei Leuten, bist relativ massiv. Und die Außen, die sind ja eigentlich eh im Ballbesitz, sind die ja viel weiter vorne. Also da hast du eigentlich auch genug Leute im Mittelfeld, ne? Also von daher, gut. Und das ist eher alles flüssig. Vielleicht sollte man es da jetzt noch nicht zu sehr an der Systemfrage aufhängen. Aber was ich halt schon fand, gegen Fürth war es natürlich eklatant, aber auch schon in anderen Spielen vorher, da sind halt Tore gefallen, halt genau durch solche Schnittstellen, wo du halt vorher mit einem Mann mehr in der Kette einfach geringere Abstände hattest. Das hat dann nicht mehr gepasst. Da waren die Lücken dann zu groß. Ich meine, natürlich können die alle Viererkette spielen, das lernen die alle von klein auf, aber es muss natürlich so Abstände und wie du dich mit deinem Nebenmann halt verständigst und sowas, das will halt jeden Tag trainiert sein.
Mhm.
So. Ja, genau. Also, am Sonntagabend, dann einige Stunden nach dem Spiel, kam dann die Meldung, Kautschinski ist freigestellt. Ja, klar, Entscheidung ist nicht leicht gefallen. Das glaube ich. Man hat ja nicht zu Unrecht die letzten Jahre sich ja an Kontinuität auf den entscheidenden Positionen ja erfreut und im Prinzip auch überwiegend davon profitiert. Rehm war ja lange da. Rehm durfte auch nach dem Abstieg bleiben. Wobei da die Situation natürlich eine andere war. Da hat man ja im Prinzip den Saisonstart ja damals dann komplett versemmelt, was unter anderem vielleicht auch an einer verfehlten Transferpolitik im Sommer damit zu tun hatte.
Ich glaube, das hat ihn dann noch so ein bisschen gerettet.
Ich denke auch, dass er da ein bisschen Bonus hatte, weil sie genau wussten, der Kader, den sie ihm gegeben haben, der war nicht zweitligatauglich.
Mhm.
Und man hat sich ja zwischendurch ja dann sogar nochmal rangekämpft, bis zu der Corona-Unterbrechung damals. Gut, okay. Und dann ging es dann halt doch in die Binsen.
Mhm.
Okay, aber ja, also die lange Ära Rehm, was waren das, 4,5 Jahre? Oder?
Genau, ich habe es gerade aufgemacht, es waren ziemlich genau 4,5 Jahre.
Ja. Jetzt war die Situation ja ein bisschen anders. Klar, auch der Aufstiegstrainer, da gibt es sicherlich nochmal sagen wir mal, Bonuspunkte. Also von dem trennt man sich natürlich nicht so gerne. Man verspürt ja auch Dankbarkeit und Loyalität. Das finde ich auch völlig angemessen. Aber wenn du jetzt halt so siehst, die Entwicklung jetzt im Laufe der Saison, wir haben es jetzt auch gerade nochmal besprochen, ja, mit Abstand die schlechteste Rückrundenmannschaft, die Tendenz geht halt so dermaßen nach unten. Da kann man jetzt halt sagen, okay, gut, dann ist das so, dann gehen wir jetzt halt zusammen halt wieder runter. Oder man sagt, nee, wir versuchen es jetzt nochmal durch einen Wechsel, jetzt kurz vor Schluss. Möglicherweise reicht da schon irgendwie ein Sieg oder vielleicht ein Sieg ohne ein Unentschieden, dass du zumindest mal auf dem 16. Platz bleibst. Und dann hast du noch die Relegation. Und wenn du halt jetzt quasi, ich sag mal jetzt, nach der Tendenz der letzten Wochen und jetzt kommt einer und sagt, okay, wir haben jetzt die Relegation geschafft, dann ist ja vielleicht nochmal ein ganz neuer Spirit da. Und dann kannst du die Relegation ja auch nicht als Strafe, sondern wirklich als neue Chance begreifen. Mhm. Ich meine, häufig ist ja so, gerade wir kennen das ja, die Relegation zwischen zweiter und dritter Liga, da sieht es ja häufig so aus, der Zweitligist, der hat eine Katastrophenrunde gespielt, irgendwie zweimal Trainer gewechselt, dies, das, sonst irgendwie. Mhm. Und ist dann auch in den Relegationsspielen dann häufig nicht mehr besonders gut. Und wer der Drittligist, für den ist das dann halt eben noch eine Chance. Und dementsprechend sieht dann die Bilanz ja auch aus. Zweimal haben wir davon profitiert. Möglicherweise.
Wobei wir gegen Ingolstadt schon die klar schlechtere Mannschaft waren.
Im Hinspiel.
Ja.
Im Hinspiel. Im Rückspiel hat man ja furios dann erstmal da dieses.
Ja, da hatten wir so unsere halbe Stunde.
Ja, ja.
Unsere furiose halbe Stunde, aber. So vom Kader her waren wir da klar schlechter. Gegen Bielefeld, die sind ja komplett auseinandergebrochen, okay. Da ging ja gar nichts mehr.
Okay, wie gesagt, so weit ist es jetzt auch noch ja. Nicht. Wollte nur sagen, ich sag mal, wenn man jetzt so sich irgendwie bis in die Relegation geschlappt hätte, dann wäre es vielleicht tatsächlich irgendwie so von wegen, oh je, jetzt das auch noch. Wenn jetzt tatsächlich noch mit dieser Wechsel ist, dann glaube ich, wäre Relegation eine große Chance. Die musst du aber jetzt halt auch erstmal erreichen. Also wir haben jetzt, gut, ich meine, wir haben es immer noch in der eigenen Hand. Ne? Also das muss man ja auch mal festhalten.
Ja.
Also die Relegation haben wir in eigener Hand.
Das werden sie in Kiel nicht gern hören.
Zumindest theoretisch.
ja, das stimmt.
Und man kann auch, man braucht gar nicht so, ich sag mal, und wenn man tatsächlich ein paar gute Spiele jetzt noch hinbekäme jetzt, ne, woher auch immer die jetzt kommen sollen, aber wenn das tatsächlich jetzt gelänge, konjunktiv, dann ist ja auch der direkte Klassenerhalt ist ja jetzt nicht weit entfernt. Ne? Kaiserslautern ist jetzt gerade mal ein Punkt vor uns und wer ist davor noch? Braunschweig, das sind auch nur zwei Punkte. Ne?
Braunschweig können wir sogar aus eigener Kraft noch überholen.
Genau, richtig. Von daher haben wir sogar den direkten Klassenerhalt ja sogar in eigener Hand. Stimmt.
So.
Also, wie gesagt, das, was ich aber das letzte Mal schon gesagt habe, wenn mir jetzt einer die Relegation garantiert, würde ich sofort zugreifen. Weil ich habe halt Angst, dass wir halt jetzt auch, weiß ich nicht, in den letzten drei Spielen halt vielleicht noch ein oder, wenn es hochkommt, zwei Punkte holen oder sowas und Rostock dann halt irgendwie einen Punkt vor uns steht.
Ja. Rostock muss jetzt, glaube ich, gegen Karlsruhe zu Hause ran, muss dann nach Schalke und hat am letzten Spieltag dann zu Hause Paderborn. Die Duelle gegen Karlsruhe und Schalke gefallen mir recht gut, weil Schalke zu Hause einfach sehr stabil spielt, schwer zu besiegen ist und Karlsruhe einfach eine sehr starke Rückrunde spielt. Also die haben wir ja noch, ja, von daher sind das eigentlich ganz gute Gegner für Rostock, auch wenn es für beide um nicht mehr wirklich viel geht, wahrscheinlich, wenn sie gegeneinander spielen. Ob Karlsruhe noch theoretisch darf.
Ja, die stehen jetzt gerade auf Platz 5. 49 Punkte ist natürlich jetzt 7 Punkte Rückstand auf Düsseldorf.
Ja, aber die haben trotzdem, die haben einen Lauf, die wollen, glaube ich, weitermachen und
ja, ja.
So. Von daher, ja, diese letzte, also im Prinzip, wenn du am letzten Spieltag noch vor Rostock stehst, dann, klar, Spiel gegen Pauli, die sind dann wahrscheinlich schon aufgestiegen. Ist auch nicht leicht, aber Pauli spielt jetzt auch, die retten sich irgendwie auch so gerade so über die Ziellinie gefühlt.
Warte mal gerade, da muss ich gerade mal einhaken. Also wenn Pauli die Chance hat, durch irgendwie versehentlich nicht zu gewinnen, Rostock in die dritte Liga zu schicken.
Oh, stimmt, das habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Ja, das fällt mir jetzt auch gerade erst auf, wo du das so sagst. Ich glaube, das wäre auch eine Chance, zumindest die Fans würden dann, glaube ich, sagen, okay, am letzten Spieltag muss ich jetzt nicht mehr unbedingt gewinnen.
Wir können, vielleicht spielen die Fans dann. Schicken die dann die Fanmannschaft.
Ja.
Gut, das wäre, also dieses, weiß ich, wer es gesehen hat, ich hatte das bei uns in ein, zwei Gruppen auch geteilt, mit dieses schöne Lied, das auf Pauli gespielt wurde, als die Rostocker zu Gast waren, dass sie nur Dixie-Klos bekommen haben. Weil sie sich eben nicht benehmen konnten.
Ja.
Dann ist
letztes
das so.
Letztes Mal ziemlich Stress da. Ja,
genau. Stimmt. Da hätten wir ja ein gemeinsames Ziel, dass der SVW irgendwie gewinnt.
Mhm.
Am letzten Spieltag. sieht ja zumindest auch dadurch, dass sie selbst gegen Rostock gewonnen haben, ja sehr gut aus. Sie brauchen ja noch einen Sieg und dann sind sie durch. Also Pauli hat 7 vor Düsseldorf.
Genau.
Das heißt, ein Sieg und das Ding ist durch.
Die spielen jetzt am Freitag, glaube ich, oder ist es Samstag, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall jetzt am kommenden Wochenende.
Weiter in Hamburg.
Genau.
Beim HSV.
Beim HSV.
Spielen sie ja meistens.
Häufig, ja. Das wäre natürlich...
aber Düsseldorf spielt parallel.
Das ist natürlich aber so der feuchte Traum halt von jedem St. Paulianer jetzt mit einem Sieg im Volksparkstadion beim geliebten Nachbarn. Die Meisterschaft klar zu machen, ja. Oder den Aufstieg klar zu machen. Also das
gut, selbst wenn Düsseldorf, gut, die spielen zu Hause gegen Nürnberg, da ist die Chance, klar, die Chance, dass Kiel gegen Lautern verliert, war auch gering, aber ich würde schon denken, dass Düsseldorf Nürnberg schlägt. Mhm. Zu Hause. Die ja auch noch nicht durch sind, die Nürnberger, ne, mit 37 Punkten.
Ja. Mal gucken, ob die nochmal so eine legendäre Clubnummer hinlegen, wie es ja schon manchmal so in der Historie.
Die sind ganz schön nach hinten gerutscht.
Ja. Die haben auch in letzter Zeit richtig. Richtig schlecht performt, ne?
Und die haben ein schlechtes Torverhältnis. Mhm. Können froh sein, dass wir dann noch schlecht so sind.
Können froh sein, dass wir nicht gegen die spielen.
Auf jeden Fall, ja. Gut, angenommen, Pauli, ich meine, HSV spielt ja auch jetzt wirklich, da hat der Trainerwechsel ja auch gar nichts gebracht. So, gefühlt.
Ja, ich habe es jetzt zumindest nicht so genau verfolgt.
Die spielen nicht gut.
Nee, also ich meine, sie spielen halt jetzt, ich glaube, ein bisschen defensiv, ein bisschen sicherer irgendwie, aber halt irgendwie die Offensivstärke, ja, die sie halt immer hatten, die ist halt jetzt irgendwie dafür verloren gegangen.
Also, genau, also, naja. Gut. Angenommen, Pauli macht es klar. Mir wäre es ja fast lieber, also ein perfektes Szenario wäre ja, sie machen es einen Spieltag später klar. Da spielen sie dann nämlich zu Hause gegen Osnabrück. Mhm. Dann ist auch der Abstand kürzer zu unserem Spiel. Mhm. So, wenn die Feierlichkeiten dann erst eine Woche später dann beginnen. So oder so.
Meinst du, die würden dann nochmal schnell eine Woche nach Mallorca fliegen oder sowas?
Naja, wenn die
für 3 Tage.
Die spielen da was, sonntags auch, hatte ich gesagt. Ja, wenn die sonntags gegen Osnabrück den Aufstieg klar machen, dann treten die Handy vor Mittwoch nicht, denke ich mal. Mhm. Und ja, klar, dann sind die befreit, was weiß ich, blibberpo. Aber klar, wenn die Chance haben, Rostock runterzuschießen, also wenn sie uns die Chance geben, Rostock runterzuschießen, so rum. Mhm. Klar, das ist natürlich immer ein netter Twist. Ja, ich sehe jetzt gegen Kiel wenig Chancen durch den Trainerwechsel und aktuell ist es ja wieder Interimslösung Döring und Modica. Mhm. Döring war es ja auch schon mal.
Ja.
Ich habe zumindest die Hoffnung, dass ich weiß jetzt natürlich nicht, leider, oder wir wissen das wahrscheinlich beide nicht, was sich mannschaftsintern abgespielt hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass einige auch nicht verstanden haben, warum gewisse Aufstellungen so gemacht wurden. Wenn Döring jetzt mit der gleichen Aufstellung startet wie gegen Kiel, wie sie gegen Fürth gestartet haben, ist meine Hoffnung begraben. Kann ich mir aber nicht vorstellen. So, das heißt, wenn er eine normale Aufstellung macht, sprich Dreierkette, Mattisen, Anger, Vukotic, Fechtner, Häuser davor, vielleicht auch Jakobsen, der ja jetzt, glaube ich, wieder spielen darf. Der
darf jetzt auch wieder, genau.
Lee, glaube ich, auch, ne?
Ja,
beide sind wieder dabei. Beide wieder free. Vielleicht mit einem Goppel rechts, vielleicht aber auch erst ein Mockenhaupt für die Defensive, ich weiß es nicht. Kann man sich jetzt streiten. Ja, links ist dann die Frage. Günther wird ja nicht spielen können mit Muskelfaserriss. Das ist natürlich auch blöd, aber okay.
Bennitz hat mir in Kaiserslautern eigentlich noch ganz gut gefallen, aber jetzt gegen Fürth zum Beispiel war er ziemlich wirkungslos. Ja.
Genau, also aber sagen wir mal dann Bennitz links ist jetzt auch, also im Prinzip so die hast du 3-7 im Schützel 8. Ja, Parteien vorne ist klar. Und dann halt die große Frage, gibt es dann das Comeback von Lee und Betzner? Oder, weil, das musst du halt auch jetzt ganz ehrlich sagen, ein Ayerdel, ein Kovacevic und ein Agrafiotis, das reicht nicht für die zweite Liga. Die kannst, also das Problem ist aber auch, wenn du die einwechselst, gibt es ja auch nichts so richtig. Ayerdel hat mal eine ganz gute Ablage gehabt, aber ja, das ist schon zu wenig. Also im Prinzip musst du gucken, dass du gegen Kiel möglichst gut stehst, in der Hoffnung, dass die noch ihre paar Verletzten, dass die noch verletzt sind und dass du da irgendwie einen Punkt ergaunert hast. Das ist so das, jetzt noch kein feuchter Traum, aber das ist so das,
das Best-Case-Szenario.
Realistische Maximum, glaube ich. Außer du hast halt irgendwie noch kurz vor Schluss so einen Lucky Punch und schlägst die halt 1-0. Das wäre natürlich dann richtig geil. Aber das ist ein sehr weiter Weg und ob du den in einer Woche gehen kannst, gegen einen Aufstiegskandidaten oder den
ja, einen heißen Aufstiegskandidaten, ja.
Den, ja, ich meine, die können halt jetzt auch, weil doch, die können es nächste Woche auch klar machen, wenn Düsseldorf verliert, ja. Oder wenn Düsseldorf nicht gewinnt. Wenn Düsseldorf nicht gewinnt und sie gewinnen, dann.
Dann ist Kiel auch schon durch, ja.
Dann sind sie durch, ja. Und wenn sie halt, aber selbst wenn Düsseldorf gewinnt, können sie bei uns verlieren und sie sind immer noch vor denen.
Ja, genau. Das also nächste Woche, ob dann das Duo Döring-Modica in der Verantwortung ist oder ob bis dahin vielleicht jemand Neues von extern geholt ist, wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Der Unterschied zum letzten Mal, da waren ja damals Döring und Mike, wie hieß er?
Kranich.
Kranich. Die haben es, glaube ich, damals, was, ein oder zwei Spiele war das bis damals, der Wechsel von Rehm zu.
Ich meine, das waren, also es stand jetzt hier, ich habe bei so einer Statistik geguckt, da standen sie von Oktober 21 bis November 21. Also dann müssten es ja, ich glaube, es waren sogar drei Spiele.
Ich habe doch hier meine Trainerstatistik hier zur Hand. Sekunde. Es war.
Ich würde jetzt auf drei Spiele.
Es waren zwei Spiele, ein Sieg und ein Unentschieden.
Dann lass sie ran. Hm? Dann lass die ran.
Ja, wir holen Mike Kranich zurück.
Sieg und Unentschieden.
Genau. War das nicht sogar damals in Braunschweig ein Sieg, wenn ich mich richtig erinnere? Da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber es war damals Drittliga. Aber ein wesentlicher Unterschied natürlich zu damals ist, Nils Döring ist ja mittlerweile Fußballlehrer. Also früher hat man ja gesagt, irgendwie A-Lizenzinhaber oder sowas. Aber das heißt ja mittlerweile Fußballlehrer. Also hat die höchstmögliche Qualifikation und könnte theoretisch jetzt auch eine dauerhafte Lösung sein. Mhm. Ich denke, es gibt auch ein paar Gründe, die dafür sprechen. Also ich meine, zum einen ist er schon lange da. Man hat ihn quasi aus, er hat im Prinzip von unten angefangen, also im Prinzip, also in der Jugend. Ich glaube, B-Jugend und A-Jugend, war dann Co-Trainer, hat seine Lizenz gemacht. Der ist jetzt eigentlich im Prinzip startklar, dass er jetzt irgendwann mal ein Profiteam übernimmt. So, und ich sag mal, solange wie er jetzt hier ist, vorher schon in anderer Funktion, also zum Ende seiner Spielerkarriere war er noch da, war dann auch irgendwie mal Teammanager oder sonst irgendwas, könnte ich mir auch vorstellen, dass zumindest sein Karriereplan, ich weiß nicht, ob der im Verein abgestimmt ist in der Hinsicht, aber zumindest wird man irgendwann mal drüber gesprochen haben, dass er vielleicht jetzt halt auch die Chance bekommt. Mhm. Wäre eine Möglichkeit.
Klar.
Kann natürlich auch sein, dass man sagt, ja, das machen wir vielleicht, wenn es jetzt runtergeht und wir in der dritten Liga anfangen, dann, lieber Nils, darfst du ran. Aber jetzt versuchen wir erst nochmal alles und holen noch irgendeinen alten Haudegen, der jetzt vielleicht noch versucht, oder jetzt vielleicht noch mit uns die Klasse hält. Das sind so meine zwei Szenarien, die ich momentan sehe. Also ich meine, viel mehr gibt es ja auch nicht. Also ich meine, entweder holt man jemand oder nicht.
Genau, wir hatten, und heute kam so ein bisschen die Meldung, dass, also das Abschlusstraining ist ja in der Regel nicht öffentlich. Mhm. Jetzt gab es aber irgendwie die Info über den Fanbeauftragten, dass es da wohl doch die Möglichkeit gibt, da ab dem Abschlusstraining beizuwohnen, dass sie aber noch nicht sicher sind, wann das ist. Mhm. Und dass es sich gegebenenfalls auch Änderungen geben könnte. Das spricht für mich so ein bisschen dafür, dass sie jemand holen. Kann jetzt auch wieder
Interpretation sein. Weil, wenn man keinen holen würde, dann könnte man es ja jetzt schon abstimmen, meinst du
mit? Richtig.
Okay, und so hält man sich das noch offen, weil man vielleicht abwarten möchte, was der neue Mann sagt.
Genau. Mhm. Das ist so, ja, genau. Ich denke, also grundsätzlich, gut, wir haben uns jetzt beide einig, dass die Entlassung, dass es da gute Gründe für gab, oder?
Ja.
Hast du da noch?
Nee, wollte ich vielleicht gerade noch diese eine persönliche Anekdote einstreuen. Also ich bin generell ja auch ein Befürworter davon, lange an den Trainer festzuhalten. Also dieses Übervor- oder dieses voreilige Trainerwechseln bringt meistens oder in vielen Fällen nichts. Und ich glaube, man muss mal ab und zu halt auch mal schlechte Phasen miteinander durchstehen. Und in vielen Fällen wird man auch belohnt. Also das ist so generell meine Herangehensweise oder meine Meinung dazu. Und von daher fand ich das, die lange Zeit mit Rehm fand ich gut. Und dass man jetzt auch nicht frühzeitig jetzt schon gewechselt hat, fand ich auch in Ordnung. Man hätte vielleicht drüber nachdenken können, ja, so, dass das Osnabrück-Spiel war so ein Ding. Das war dann halt auch so das Erste, wo du so gesagt hast, irgendwie, oh, müssen wir jetzt vielleicht mal wechseln oder nicht irgendwie. Und dann finde ich es dann schon fast ein bisschen undankbar, so bei der erstbesten oder erst schlechtesten Gelegenheit dann zu sagen, okay, weg. Das ist, wie gesagt, von daher bin ich da so ein bisschen. So, und jetzt hatte ich damals bei Rehm, just nach dem Spiel, was war denn das? Das war auch irgendwie so
3-4 gegen Meppen.
Genau, auch so eine schlimme Heimniederlage damals, genau. Und da war auch das erste Mal, dass ich gesagt hatte, okay, hab das lange immer verteidigt, aber vielleicht ist jetzt doch einfach der Moment gekommen, wo man jetzt einfach mal...
Rütteln wir an Rüdis Stuhl.
Genau, dass man jetzt da einfach mal wechseln muss und was Neues probieren muss. Hm? Und prompt kam, ich glaube, da damals war es dann einen Tag später, dass dann die Meldung kam oder vielleicht 2 Tage später. Also aber wie gesagt, nach dem Spiel. Und diesmal hatte ich auch jetzt gestern am Sonntag nach dem Spiel, da standen wir so ja noch kurz beisammen, frustriert hinter der West. Und da war halt auch so eigentlich, oder im Gespräch dann halt auf dem Heimweg, war bei mir auch so das Gefühl, ich glaube, das ist jetzt der Punkt gekommen.
Genau. Ich sehe es genauso, man sollte das auf gar keinen Fall zu früh machen. Spricht ja auch für den Verein, dass sie da lang gewartet haben. Ich sehe es, mir auch Gedanken gemacht, so im Nachhinein. Du hast jetzt in 18 Spielen, die letzten 18 Spiele, 2 Siege. Mhm. Ich glaube noch 5 Unentschieden und halt 11 Niederlagen. Aber vor allem halt immer gegen die direkten Konkurrenten eben verloren, beziehungsweise jetzt in Kaiserslautern einen Punkt geholt. Ich dachte so, dadurch, dass es ja lange Zeit okay war noch, auch punktemäßig, und das Osnabrück-Spiel, wo du so denkst, so ja, da wurdest du halt auch einfach beraubt. Trotz allem wieder eine schlechte erste Halbzeit oder aufgrund der ersten Halbzeit hättest du ihn schon entlassen können. Ich hätte dann so gedacht, so nach Rostock. Nachdem du Osnabrück unglücklich verloren hast, aber dann wieder in Rostock so ein Auftritt.
Ja, da hast du natürlich dann auch, ich sag mal, für die rote Karte kann jetzt der Trainer natürlich nichts. Ne?
Aber ja, aber trotzdem, du hast ja auch in der ersten Halbzeit schon nicht gut gespielt. Du hast halt da von Rostocker Unvermögen profitiert. Aber trotz allem war es war halt immer zu wenig. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Von daher hätte ich jetzt gesagt, okay, nach Rostock hätte man es auch schon machen können. Es gab ja nie so wirklich eine Trainerdiskussion. Es gibt auch jetzt noch Leute, die sagen, naja, der hat ja auch keine anderen Spieler. Aber in meinen Augen musst du es versuchen. Nach der Entlassung von Rehm weiß ich noch, wie ich auch gesagt habe, das Problem ist, du kannst danach einen Trainer verpflichten, der schlechter ist. Und dann hat es sich nicht gelohnt. Aber du kannst halt auch einen Trainer verpflichten, der besser ist. Und das war bei Kaczynski der Fall. Ja.
Zumindest auf eine gewisse Sicht. Jetzt also in der Saison damals nicht, aber...
Genau, aber mit Rehm jetzt wärst du auch nicht aufgestiegen in der Saison.
Nee, genau.
Also da war die Entwicklung, ja, da lagst du ja, glaube ich, auf Platz 4 und es war so ein bisschen, oder 5, es war nicht, ich glaube, 3 Punkte zum...
Das ja, war es, war noch, weg, es war noch ein bisschen verzerrt, weil da irgendwie noch ein Nachholspiel fehlt oder sonst irgendwas. Ja, es war tatsächlich nicht so weit weg, aber es sah halt nicht so aus, als ob die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Ja.
Genau, lustigerweise, ich habe es eben nochmal geguckt. Erstes Spiel Döring und Kranich war in Braunschweig tatsächlich.
Ja, genau, hatte ich da berichtet.
2-1 Auswärtssieg. Mhm. Zweites Spiel war dann ein grandioses 2-2 gegen Zwickau zu Hause. Mhm. Wo wir ja, gut, halt einfach nicht gewinnen konnten. Und dann, erstes Spiel Kaczynski.
Hessenpokal.
Okay, stimmt. Erstes Spiel Kaczynski war blamables aus.
In Friedberg, ja.
In Friedberg
genau.
Oder was?
Ja, ich weiß, ich war da.
Zweites, also erstes Ligaspiel. 1-0 Niederlage auf dem Betze.
Ah. Ach, ja, richtig.
Ja, Wiesbaden in Hälfte 2 zu passiv. Schreibt der Kicker.
Stimmt.
Ja, gut, das nur dazu. Okay.
Das war das, wo wir direkt mit dem Auto hinter Block geparkt hatten, ne? War das hier? Das war auch das Spiel.
Lautern?
Ja.
Da war ich nicht mit.
Warst du da nicht mit? Ah. CJ ist gefahren damals.
Nee, da war ich nicht mit.
Achso, da warst du nicht dabei. Okay, ja, genau.
Ja, genau. Aber im Endeffekt, gut, also wenn es, sag ich mal, vom Verein erkennbar, und die werden mit Döring gesprochen haben, vermute ich, wenn der den Plan aufzeigt und sie überzeugen kann, klar, dann werden sie es mit ihm versuchen, weil er einfach die Abläufe kennt und das, wie gesagt, schon mal auch gemacht hat und vielleicht auch die Spieler da mehr Vertrauen dann rein haben. Genauso gut kann ich mir vorstellen, dass sie jemanden holen. Ein Name, den wir ja auch schon in der Gruppe diskutiert hatten, war dann eben Dirk Schuster. Ganz einfach, weil das ein erfahrener Trainer ist, der die meiste Zeit in meinen Augen gute Arbeit geleistet hat. In Kaiserslautern wurde es ja auch nicht besser, nachdem sie ihn entlassen haben.
Ich glaube, das war eine der schlimmsten Fehlentscheidungen der letzten Jahre. Und bei Kaiserslautern gab es, glaube ich, eine Menge schlechte Entscheidungen.
Ja. Das heißt, er dürfte dann noch auf dem Gehaltszettel stehen von Lautern. Ob der jetzt Bock hat, sich wie in Wiesbaden anzutun, vielleicht kriegt er einen Vertrag bis Saisonende, der sich verlängert, wenn er die Klasse hält und ansonsten eben nicht, weil ich glaube, dritte Liga tut er sich nicht an mit uns. Aber gut, keine Ahnung, wie realistisch das ist.
Ja, hätte natürlich schon eine schöne Pointe, wenn wir dann vielleicht am Ende noch Kaiserslautern hinter uns lassen und Dirk Schuster grinst sich eins, ja.
Gut, wenn wir Lautern und Rostock hinter uns lassen, wäre es natürlich das mega Happy End.
Ja.
Aber gut, aktuell, wie gesagt, wenn es mit Modica und vor allem Döring dann gegen Kiel geht, kann ich mir das auch vorstellen. Aber ich sag mal, ansonsten, ich erwarte dann schon, dass die das soweit vorbereitet haben für den Fall, dass sie, wenn dann jetzt spätestens morgen einen Trainer präsentieren, Donnerstag oder Freitag brauchst du damit nicht anfangen.
Nee, also wenn bis Mittwoch oder sowas jetzt. Also
Mittwoch wäre das Späteste.
Ja. Genau, wenn er bis dahin nicht da ist, dann kann er auch nächste Woche anfangen, ja.
Das. Genau, dann ist es auch schwierig. Also sag ich mal, nach dem oder wartest du jetzt ab, wie du gegen Kiel spielst, weiß ich jetzt nicht. Also da brauchst du schon einen klaren Plan. Also ja, entweder oder, muss ich für einen Weg entscheiden. Und das ist jetzt eben die große Frage. Ich würde beidem erstmal was Positives abgewinnen und bin natürlich auch wieder dann Sonntag im Stadion und ja, werde weiterhin darauf hoffen, dass es sich noch was tut, weil das Problem ist halt, wenn du nicht absteigst, dann klar, dann hast du wieder mehr Platz im Block und etc. pp.
Wenn du absteigst.
Wenn du absteigst, hast du wieder mehr Platz im Block etc. pp. Aber hast halt auch wahrscheinlich.
Man könnte wieder Hessen-Pokal spielen.
Verlierst halt ein Häuser, verlierst ein Bretagne, verlierst.
Noch ein paar andere wahrscheinlich, ja.
Fängst dann halt wieder von neuem an mit einem neuen Sportdirektor. Also ob wir uns davon so schnell erholen, ist tatsächlich die Frage. Und deshalb glaube ich eben auch, dass es jetzt richtig war, den Trainer zu entlassen, weil von der Kauczynski habe ich mir keinen Impuls mehr. Der hat da mir auch zu ruhig an der, also wie gesagt, Trainer zeichnet sich dadurch aus, dass er an der Seitenlinie rumspringt, aber es war mir dann auch zu wenig. Und auch in den Pressekonferenzen, da hat mir das war wie bei Rehm, da fehlt mir das Knackige. Ja, und gut. Wir werden sehen.
Ja, genau. Ja, ich sag's ja immer, das ist das eine, was sie dann halt nach außen erzählen und das, was innen drin passiert. Ne? Das sehen wir halt eben nicht.
Innen drin passiert, haben wir das Ergebnis ja auch gesehen, ja.
Also. Ja, aber ich meine, da ist halt die Ansprache vielleicht was anderes. Ich meine, mich nervt zum Beispiel halt auch immer, dass sie von wegen, ja, ich habe dann aber trotzdem gesehen, wie meine Jungs sich aufgebäumt haben oder sonst irgendwas, wenn du 80 Minuten schlimm spielst und in den letzten 10 Minuten nochmal Gas gibst oder irgendwas, ja.
Aber wenn Funkel sagt, von dem ich jetzt auch nicht so super überzeugt bin, wenn er sagt, wir dürfen nach einem 1-0 nicht nachlassen, wir müssen weiter nach vorne spielen und sie machen es dann hat das ja schon eine andere Aussagekraft wie, wissen wir, wir wollen, wir müssen mehr machen.
Wobei, ich meine, so überzeugend Funkel neulich auch nicht war. Also der hat ja die ganze Zeit nur irgendwie da von seiner
Köln-Zeit.
Köln-Zeit
ja.
Da erzählt.
Ja, das fand ich auch fragwürdig. Ja. Nee, also das ist auch nicht das Entscheidende. Aber es hat im Gesamtpaket einfach, habe ich da nicht mehr dran geglaubt. Von daher finde ich es jetzt tatsächlich nochmal eine Chance. Es ist wahrscheinlich, dass wir trotzdem absteigen. Wenn ich jetzt tippen müsste, was am wahrscheinlichsten ist, würde ich sagen, dass wir absteigen. Jetzt mal mit oder ohne Relegation. So einfach von der Tendenz. Positiv ist, dass du gesehen hast, dass die Mannschaft wollte. Ja, du hast gerade über diese Achse die beschriebene, Stritzel, Vukotic, Häuser, Bretagne, da merkst du bei jedem, wie er da brennt. Bei allen anderen auch, um Gottes Willen. Ja, aber bei denen merkst du halt besonders und die sind halt besonders präsent. Und auch ein Mocky, dem ist der Verein ja unheimlich wichtig. Wichtiger als anderen. Und von daher ist das jetzt schon und vielleicht kommt auch der ein oder andere von der Bank, den Kauczynski aussortiert hat, der da jetzt drauf wartet und ein Riesenspiel macht gegen Kiel oder dann gegen Braunschweig.
Gibt es so ein paar, von denen haben wir schon lange nichts mehr gesehen.
Kartic
ist seit einigen Wochen nicht mal mehr im Kader, wobei er nicht als verletzt gemeldet wird. Also entweder ist er in einem schlechten Zustand oder trainiert nicht gut oder es ist irgendwas vorgefallen. Oder lässt sich hängen oder so, ja. Weiß man nicht. Möglicherweise ist das noch einer, der vielleicht nochmal einen Schub gibt. Nicht, dass das jetzt ein unbedingt ein Gamechanger ist, aber mit seiner Geschwindigkeit auf der Außenbahn ist das natürlich schon mal eine mögliche Waffe, die man nutzen kann.
Ja, entscheidend wird das Abwehrzentrum sein, beziehungsweise die Defensivarbeit gegen Kiel erstmal. Und dann, wie gesagt, das Spiel in Braunschweig. Hab da jetzt gerade noch was gelesen. Die Braunschweiger haben sich oft schon der sicheren Seite gefühlt, um dann doch am vorletzten Spieltag zu verkacken, statt den Klassenerhalt klar zu machen und dann eben.
Habe ich auch gerade noch gesehen, irgendwie, das war jetzt irgendwie vor 3 Jahren und vor 6 Jahren,
oder? Ja,
das
ja.
Ist dann jeweils abgestiegen.
Gut, Aber das ist ja immer das Ding, das, was er auch sagt. Also die Mannschaft, die so in der, gerade in der Ende der Hinrunde so vermeintlich sicher stehen, und dazu gehörten wir ja auch, die können dann immer noch mal hinten reinrutschen, beziehungsweise bei uns, wir haben uns ja dann noch gehalten. Und wir hatten ja ein schlechtes Ende der Hinrunde. Aber trotzdem, Kaderqualität ist halt, gehört zu den letzten fünf.
Aber Chancen genug hätten wir ja trotzdem gehabt, ja, die nötigen Punkte schon längst zu holen, ne?
Ja, du hättest gegen Osnabrück gewonnen, da hättest du 3 Punkte mehr, gut.
Und dann vielleicht noch wenigstens einen Punkt in Rostock geholt oder sowas.
Ja, aber so wie das Spiel lief, ja.
Ja.
Also mir tut immer noch der zurückgenommene Elfer in Karlsruhe weh.
Ach so.
Das, am Ende, auch wenn man das so entscheiden kann. Aber wie gesagt, ja, Heimsieg gegen Osnabrück wären 3 Punkte mehr. Wäre ganz andere Lage jetzt. Also klar, immer noch nicht gut. Aber okay. Wir nehmen ja nach Kiel nicht auf, obwohl es ein Heimspiel ist.
Genau, wir kommen dann in 2 Wochen wieder, bleiben quasi im zeitlichen Rhythmus. Das heißt dann nach dem Braunschweig-Spiel.
Vor dem letzten Heimspiel.
Vor dem letzten Heimspiel. Und dann gibt es uns quasi Doppelfeature. Da kommt erst eine NEL-Folge und kurz danach sind wir dann zu Gast bei den Kollegen vom Millerton.
VDS.
VDS, vor dem Spiel, genau. Und auch nach dem Spiel.
Oh, das könnte echt deprimierend oder echt geil werden, das nach dem Spiel.
Je nachdem. Und möglicherweise gibt es für uns ja dann noch eine Saisonverlängerung, falls dann halt ja noch eine Relegation ansteht. Das ist ja durchaus im Bereich des Möglichen. Jetzt hattest du gerade, Dirk Schuster hattest du mal so in die Diskussion geworfen, wollen wir noch ein paar andere Namen einfach mal so dahin spinnen?
Ja.
Nur damit ihr es hier zuerst gehört habt. Also einen Namen, den ich hoffentlich nicht bei uns im Kandidatenkreis höre oder den ich nicht gerne hören möchte, weil ich ihn nicht mag, der aber dummerweise gerade seit kurzem zur Verfügung steht, wäre Markus Anfang.
Ja, Gott.
Ja, genau. Sind wir uns einig?
Nee. Also was man noch so, also wer noch so zu haben ist, aber glaube ich außerhalb unserer Kragenweite sind Weinzierl und Walter, die will ich aber auch nicht unbedingt haben.
Ja, ich glaube, mein Ziel wäre es auch zu fein für
zwei. Das sage ich ja, also das ist ja, das ist nicht realistisch.
Ja.
Michael Schiele.
Der war bei
Würzburg lange
und dann
Braunschweig.
Genau, der hat aber Braunschweig ja quasi in diese missliche Hinrunde doch jetzt gebracht, irgendwie bevor dann der Daniel Schanning, oder wie heißt der, glaube ich, ne?
Mhm.
Da übernommen hat.
Ja, also ja, Schwarz ist in Rostock gescheitert.
Oh Gott.
Den will ich auch nicht unbedingt.
Ja.
Schweinsteiger.
Meinst du?
Ich zähle jetzt nur die Kandidaten auf, die jetzt... Die
jetzt gerade so in letzter Zeit...
Thomas Oral.
Oh Gott.
Stark. Nee, also Oral auf gar keinen Fall, ja.
Aber gut, so, okay, Hansi Flick hätte man natürlich noch. Ja.
Jens Hertel ist so einer, der auch überall rumhängt.
Das war ja lange Magdeburg und dann Rostock und so weiter. Ja, meinst du, der funktioniert im Westen?
Vielleicht holen sie, ich meine, aus der dritten Liga wäre es jetzt kein Kriegen, der da funktioniert.
Rüdiger Rehm kommt zurück.
Ja. Nee, also ich sag mal, ja, so Dirk Schuster war so der erste Name, der mir, aber gut, solange keiner gehandelt wird, ich denke mal, das Wahrscheinlichste ist, dass sie mit Modica und Döring gegen Kiel antreten und das hat, wie gesagt, ja auch zuletzt ganz gut, ja, kann sich vergleichen mit Drittliga und wie auch immer, aber ja, ich weiß es nicht. Also wenn dann aus der Mannschaft jetzt was zu formen, ist eh schwierig. Ich glaube, in der jetzigen Situation ist es für jemanden, der da schon dabei ist, vielleicht einfacher in der Kürze der Zeit, weil, wie gesagt, wenn der Trainer Dienstag vorgestellt wird und du dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag trainierst oder Mittwoch bis Samstag trainierst, kannst du so ein paar Basics erarbeiten? Klar, der würde aber auch dann nur funktionieren, wenn Döring ihm entsprechend souffliert. Ist die Frage, ob du so viel davon hast, dann ja. Ich vermute, wir haben unser Interims-Duo auf der Bank erstmal und dann.
Und nächste Woche um diese Zeit einen neuen Trainer?
Je nachdem, wenn wir gegen Kiel was holen, vielleicht auch nicht.
Na gut, wenn du den holen wolltest, dann müsstest du das ja quasi
vorher schon klar machen. Ja, du müsstest es jetzt anschieben. Ja, ja, klar. Ist halt dann die Frage, wen kannst du haben und was versprichst du dir davon? Die Strategie muss halt stehen, das ist das Wichtige, dass da halt kein Rumgeeier ist, wie bei Bayern oder so. Ja, Rangnick sagt Bayern ab, kommt zu Wien Wiesbaden.
Und zwar sofort. Hat sich gedacht, das schafft er noch schnell und dann macht er die Euro mit Österreich.
Ja.
Wo hat Österreich eigentlich sein EM-Quartier?
Ah, da gab es letztens eine Übersicht.
Ja, ja. Ich sag ja, weil die Ukraine ja dann hier ist. Und irgendjemand ist auch in Mainz, glaube ich. Irgendein anderes Team. Aber dann könnt ihr das doch vielleicht, könnt ihr ja gerade schon mal herkommen dann.
Wir haben. In welcher Gruppe sind die denn? Was, das weißt du nicht?
Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht mal, welche Gruppe Deutschland ist.
Hier.
Wahrscheinlich Gruppe
Österreich
A.
ist in Berlin.
Ah, okay.
Ja. Frankreich in Paderborn.
Okay.
Ja. Steht bei Ukraine. Wiesbaden, / Taunusstein.
Ah, haben sie es mittlerweile aktualisiert, weil das, was ich noch nicht gesehen hatte, da waren sie noch nicht drauf.
Leger Hotel in Wiesbaden, Taunusstein.
Ja, ja, genau.
Aber gut. Ja, das wird dann die Trauerbewältigung vielleicht werden, die EM, aber ja.
Gut. So weit sind wir noch nicht. Wie gesagt, bleiben wir mal ein bisschen positiv.
Ja, geil.
Ja, so positiv ist es vielleicht auch nicht, aber wie gesagt, wir sind noch nicht abgestiegen. Es ist noch alles möglich.
Das ist korrekt.
Ja. Ja, und es ist jetzt auch nicht, ne, keine Ahnung, man müsste jetzt irgendwie in 3 Spielen jetzt noch 4 Punkte aufholen. Also so ist es ja nicht. Ne? Ich meine, wir stehen auf Relegationsplatz, einen Punkt hinterm direkten Klassenerhalt. Also es ist,
ja,
kann schon passieren.
Wir müssen halt endlich den Bock umstoßen.
Ja, genau. Schöne Grüße nach Hoffenheim.
Ja.
Ja, den Kollegen Jörg Bock.
Ja.
Glaub nicht, dass er uns zuhört, aber na gut.
Ja, das ist kein Problem. Notfalls weichstellen und stoß den um, wenn das hilft.
Ja, wenn das hilft, ja.
Und ich hoffe, ich kann das Spiel dann noch sehen. Ja, gut. Ich tippe diesmal nicht.
Nee, das bringt nichts.
Nee, bringt nichts. Nur im Tippspiel.
Es gab auch noch Hörerfeedback zu unserer letzten Folge. Wir haben ja die sympathische Elf gemacht. Mhm. Sympathie-Elf aufgestellt. Mhm. Und da hat einer vorgeschlagen, mach doch mal die unsympathische Elf. Fand ich eine lustige Idee, aber ich glaube, das machen wir eher nicht, weil, ich meine, so wie man jetzt viele Sachen, die wir jetzt so aus Sympathie vielleicht sagen, ja jetzt auch nur so, ich sag mal, glauben, müssten wir dann genauso unterstellen, dass wir jetzt den oder den, keine Ahnung, für unsympathisch halten, das, glaube, das ist nicht schön.
Nee, dass sie uns unsympathisch sind.
Ja.
Sei es ein unsympathischer Abgang.
Okay.
Sören Rittemann. Nein.
Hat er einen unsympathischen Abgang gehabt?
Ach, der war ja nie wirklich.
Aber Sören Rittemann, darfst du niemals vergessen.
Tor.
Hat zweimal hintereinander das erste Saisontor für uns geschossen.
Nein, der war schon. Der war bisher. Nein, um Gottes Willen. Nee, da würde ich auch, wüsste ich gar nicht, weil.
Ich glaube, Benny Siegert hatte damals einen blöden Abgang. Der hat noch irgendwie was Blödes hinterhergerufen.
Hm.
Was eigentlich schade war.
Ich wüsste da gar nicht, wo ich anfangen sollte. Wir können so eine Elf mit Langhaarigen machen oder so.
Mit Langhaarigen? Kriegst du Elf zusammen?
Keine Ahnung.
Also, ja gut, wenn du in die Regionalliga gehst.
Masic.
Ja, genau. Jetzt, ja.
Hollmann. Schwarz zählt vielleicht.
Ja.
Der war mal ein bisschen länger.
Oh, ja.
Was ich mir jetzt vorhin nochmal gedacht habe, als das Intro lief. Mit Tor in Wiesbaden.
Ja.
Sowas brauchen wir am letzten Spieltag.
Wir brauchen
einen neuen Alf. Einen neuen Alf, der uns die Scheiße vom. Wie geht der Satz jetzt weiter?
Keine Ahnung.
Der uns die Scheiße da wegschießt und irgendwie in der Nachspielzeit. Also dazu müssten wir halt vor dem letzten Spieltag, wie gesagt, vor Rostock liegen. Und dass wir dann irgendwie da auch in der 89. der Nachspielzeit, wie auch immer, das Siegtor.
Oh, bitte nicht so ein Drama bis in die Nachspielzeit, ey, das verkraftet.
Du würdest
nicht
einen Last-Minute-Klassenhalt nicht wollen?
Ich würde gerne, weiß nicht, das könnte auch schon so in der 60. Minute passieren,
jetzt
oder?
Ich einschlagen.
Ja, wenn ich
du würdest Relegation einschlagen.
Wenn du mir den garantierst, dann nehme ich das natürlich, ja, aber das ist doch.
Ja, Bock hätte ich darauf auch nicht.
Bis
aber
dahin ist das doch wieder mega stressig.
Wie geil kann es denn sein?
Ja, das kann sehr, sehr geil sein. Ich weiß, ich war damals dabei.
Ich nicht?
Ja, aber
will noch irgendjemand schnell heiraten.
Aber bis dahin, das ist ein verdammt stressiger Tag, das sag ich dir.
Ja, ich weiß, aber am letzten Spiel da zu stehen und zu wissen, du bist eh schon abgestiegen, ist halt auch scheiße.
Das ist noch schlechter, das stimmt.
Oder halt, du musst gewinnen und Rostock muss verlieren, damit du drin bleibst, ist halt auch nicht so geil.
Ja.
Weil da musst du ja auch immer gucken, was in
Rostock passiert. Okay, das diskutieren wir in der nächsten Folge.
So.
Dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Und aber trotzdem, wie gesagt, auch wenn alles, auch wenn es schlimm kommt, auch wenn wir absteigen, eins kann und kein, hätten wir dann ja wieder. Und das ist unser Rausschmeißersong. Tschö, bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.
Sehen uns am Sonntag.